ARD.
Als ich angefangen habe, mich mit Peter Lustig zu beschäftigen, da war da immer diese eine Frage. Dieser Typ mit der Latzhose und dem Bauwagen, der Öko-Erkläronkel. Ist es eigentlich eine Rolle, die Peter Lustig nur im Fernsehen spielt? Oder war Peter Lustig wirklich so? Und diese Frage ist echt nicht so einfach zu beantworten. Der Fernseh-Peter Lustig ist immer wahnsinnig nett zu allen. Auch zu seinem Nachbarn Paschulke, obwohl der manchmal echt ein Arsch sein kann. Aber Peter ist immer verständnisvoll. Und Elfie Donnelly, die beschreibt ihn auch so. Der Peter, der immer für sie da ist, der sie unterstützt und der will, dass sie ihre Träume verwirklicht. Andererseits hat sie mir ja auch erzählt, dass es da diese Zeit gab in ihrem Leben, wo sie viel mit ihren Ängsten zu kämpfen hatte. Und da war Peter irgendwie anders. Da konnte er nicht so für sie da sein. Als ob er selbst Angst hätte. Angst vor den Ängsten.
Die sollten einfach nicht sein in seiner Realität. Das sollte nicht sein. Und das war halt dann für mich ein Ausdruck von der Kälte, wo ich jetzt später wusste, dass das keine Kälte war, sondern weil er konnte es nicht. Ne?
Es gibt da also noch eine andere Seite von Peter Lustig. Eine, die viel damit zu tun hat, wie er aufgewachsen ist. Aber das weiß Elfie am Anfang noch nicht. Denn Peter ist ziemlich verschlossen, was seine Vergangenheit angeht. Er lebt lieber im Hier und Jetzt. Er will Spaß haben, Abenteuer erleben, Party machen. Und noch dazu hat er gerade oft noch was ganz anderes im Kopf. Denn während Elfie mit Benjamin Blümchen und ihrem ersten Roman durchstartet, steht Peter auch ganz kurz vor dem großen Durchbruch. Ich bin Dennis Müller und das ist Stars unserer Kindheit. Peter Lustig und Elfie Donnelly. Folge 2. Fernsehen ist scheiße.
So, ich klingel mal. Hallo, Dennis Müller hier. Da ist er. Hallo.
Hallo.
Wenn man verstehen will, was für ein Mensch Peter Lustig damals ist, in der Zeit kurz bevor er Elfie kennenlernt, dann muss man Kalle Freinick fragen.
Mir geht's ausgezeichnet. Ich hoffe, ihr Ihnen auch.
Na klar.
Kalle Freinick war damals der Gastgeber dieser Party in München, von der ich euch ja schon in Folge 1 erzählt habe. Die Party, auf der sich Elfie und Peter kennengelernt haben.
Gut, ich bin Kalle Freinick, alter Freund von Peter Lustig, Freund von Elfie Donnelly.
Kalle Freinick war mal Rockstar und sieht auch so aus. Leicht lockige, graue Haare, cool nach hinten gekämmt, die Klamotten ganz in schwarz. Er erinnert sich noch gut an die Zeit, als er Peter Lustig kennengelernt hat. Damals hat er in mehreren Bands gespielt. Eine Zeit lang zusammen mit Udo Lindenberg bei den City Preachers. Und nebenbei hat er Musicals übersetzt.
Ich war in meiner hohen Drogenphase, Anfang der 70er. Hatte gerade die deutsche Premiere von Herr in München hinter mir, wo ich das Libretto geschrieben hatte. Und war noch ganz verliebt in Donna Summer.
Kalle macht damals nicht nur Musik, sondern auch Fernsehen. Er arbeitet als Filmemacher, unter anderem für die Sendung mit der Maus. Ist eine wilde Mischung. Für seine Filme ist er immer mal wieder auch in Berlin unterwegs und braucht dann Kameraleute und Menschen, die den Ton machen. Und unter den Berliner Tontechnikern, da gibt's damals einen, der ihm immer wieder empfohlen wird. Peter Lustig. Der macht nicht nur einen guten Filmton, der hat damals auch schon für die legendäre Band von Rio Reiser gearbeitet. Tonsteine Scherben. Und noch dazu hat er den Ton einer der bekanntesten Reden der Menschheitsgeschichte aufgezeichnet.
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
Es ist wirklich wahr. Der Mensch, der bei John F. Kennedys berühmter Rede in Berlin den Ton gemacht hat, das war Peter Lustig.
Ja, ich habe nur zugesehen, dass das gut auf die Leitung zum Sender kam und dass ich ihn gut reinkriegte. Ja, mehr nicht. Und damals habe ich gar nicht weiter drüber nachgedacht. Das war Handwerk, das musste sein.
Kalle Freinick lernt Peter Lustig also erstmal als Top-Tonmann kennen.
Und nicht nur das, wir wurden auch schnell Freunde.
Peter Lustig ist damals Ende 30. Viel jünger, als wir ihn alle in Erinnerung haben. Aber ehrlich gesagt, sieht er schon ziemlich so aus, wie wir ihn kennen. Er trägt Brille, Bart und hat damals schon eine hohe Stirn. Nur die Haare sind noch braun. Und noch eine Sache erinnert damals auch schon an den Löwenzahn Peter Lustig.
Er hatte zum Beispiel aus einer Ukulele eine Türklingel gebaut. Und wenn jemand klingelte, machte es nicht Ring Ring, sondern Trrrm. Ne? Fand ich schon mal sehr, sehr gut.
Das klingt ja fast so, als hätte Peter Lustig schon in seinen Tontechniker-Tagen den Prototyp von Klaus Dieter gebastelt. Das ist diese sprechende Ukulele aus Löwenzahn.
Peter hat Kohldampf.
Kalle Freinick sieht in seinem Freund jedenfalls mehr als einen Tontechniker. Für ihn ist Peter Lustig ein echter Erfinder, der noch viel mehr drauf hat, als die Regler am Mischpult zu bedienen. Dieser Typ, denkt er, gehört vor die Kamera. Und eines Tages ergibt sich die Möglichkeit. Die beiden sind wieder auf einem Dreh. Aber das Entscheidende passiert eigentlich erst, nachdem sie für den Film alles im Kasten haben.
Und dann kam eben dieser eine Nachmittag, wo wir noch eine Rolle Material übrig hatten und sagten, das geben wir mal nicht zurück, sondern das verballern wir jetzt auch.
Verballern können sie noch etwa 10 Minuten auf ihrer Filmrolle. Und Kalle hat auch schon eine Idee, was sie damit anstellen könnten.
Haben wir gesagt, du setzt dich jetzt hier auf die Matratze, Peter, und wir schalten die Glotze an. Und du sitzt da ganz entspannt und du erzählst nur, was du da siehst und kommentierst das.
Ich hatte mich mit ihm ein bisschen unterhalten. Den stellen wir mal vor die Kamera. Und er soll dann so ein bisschen irgendwas Blödes daherreden, das kann er ja. Und soll sich da ein paar Eier und Sahnetorten auf die Glatze knallen und irgendwas. Machen wir eine lustige Sache. Die haben wir dann gemacht. Der Film ist leider verloren gegangen.
Nee, ist er nicht, Peter. Dein alter Kumpel Kalle hat den Film nämlich noch auf seinem iPad. Und er hat ihn mir gezeigt. Leider gibt's keinen Ton, sonst hätte ich euch das natürlich vorgespielt. Peters Beschreibung trifft's aber ziemlich gut. Er trägt ein dottergelbes T-Shirt und sitzt auf einer Matratze. Die Kamera zeigt ihn von vorne, wie er Fernsehen schaut. Und schon nach wenigen Sekunden ist Peter Lustig komplett eingesaut. Kalle haut ihm eine Torte auf den Kopf und überall ist Sahne. Und zum Grande Finale klatscht sich Peter noch selbst ein Ei auf seine Halbglatze. Mit Blick auf den Bildschirm soll er dann gesagt haben, Fernsehen ist scheiße.
Und das haben wir gemacht, diese 10 Minuten. Und er saß nur da und ließ sich also bekleckern. Und das brachte ich mit zum WDR und zeigte das dem damaligen Chef vom Kinderprogramm. Und der sagte, der ist lustig, den nehmen wir. Ich sagte, der ist nicht nur lustig, der heißt auch so.
Dieser damalige Chef des WDR-Kinderprogramms ist nicht einfach irgendein Chef. Gerd Müntefering, so heißt er, ist damals einer der bedeutendsten TV-Macher überhaupt. Er ist einer von den Leuten, die sich die Sendung mit der Maus ausgedacht haben.
Und der sagte, macht. So. Peter, was machen wir denn jetzt? Und da erzählte er mir von einem sprechenden digitalen Vogel, den er gebaut hätte. Nämlich Atze.
Na, der ist gar nicht so digital, wie Kalle sagt, sondern eher so Marke Eigenbau. Atze hat einen spitzen, dreieckigen Schnabel, schwarze Kulleraugen und einen Körper aus Plexiglas, sodass sein ganzes elektronisches Innenleben zu sehen ist. Diesen sprechenden Vogel präsentieren Peter und Kalle also gemeinsam bei Gerd Müntefering. Und der Papst des Kinderfernsehens findet die Idee super. Peter und Atze wird zur festen Rubrik innerhalb der Sendung mit der Maus. Der Tontechniker Peter Lustig ist jetzt der beknackte Erfinder Peter Lustig. Also, das sind jetzt nicht meine Worte, so nennt sich Peter selbst.
Da wohnte ich in Berlin in meinem eigenen Haus und war ein beknackter Erfinder, der hier auch schon war. Und habe mich selbst gespielt, damals schon.
In dem Haus bekommen Peter und sein Elektrovogel Atze hin und wieder Besuch. Zum Beispiel, wenn die Telefonverbindung ausfällt und Techniker anrücken müssen.
Das wäre geschafft. Jetzt können Sie telefonieren. Prima.
Also, auf dem Klavier würde das Telefon bestimmt besser aussehen.
Peter hat so einen altmodischen Bowlerhut auf, wie Charlie Chaplin. Und auf dem Hut sitzt Atze und macht Chaos.
Blechvogel?
Ist eine ähnliche Dynamik wie bei Meister Eder und seinem Pumuckel.
Ich bin aus Plastik, Sie. Telefon-Heini.
Ist ja schon gut. Er ist manchmal ein bisschen frech, aber er meint's nicht so.
Peter!
Seit dem Fernsehen ist Scheiße-Video sind nur ein paar Monate vergangen. Und nur weil Kalle diese Idee hatte, ist Peter Lustig jetzt regelmäßig im Fernsehen. Und für uns, die wissen, wohin sein Weg führt, ist er einen Schritt näher dran, unser Mr. Löwenzahn zu werden.
Naja, jedenfalls habe ich mich dran gewöhnt, dann vor der Kamera irgendwas zu machen. Mir war es ja wurscht, ob vor oder dahinter. Ich hatte keinen Respekt vor der Kamera.
Peter und sein Blechvogel Atze machen die Sendung mit der Maus mehrere Jahre lang unsicher. Und Peter und sein Freund und Förderer Kalle Freinick, die sind mittlerweile ein richtig eingespieltes Team. Kalle hat auch schon eine neue Idee. Eine Nachmittagsshow speziell für Kinder, die Wolpertinger Wochenschau. Und der Bayerische Rundfunk sagt, ja, machen wir. Kalle weiß auch schon, wer die Sendung moderieren soll. Natürlich Peter. Der sitzt in der Show an einem Schreibtisch und lässt die Woche Revue passieren.
Die Wolpertinger Wochenschau mit allem, was es in unserem Städtchen Neues gibt. Und was brachte die vergangene Woche Neues? Nun, sie hatte zum Beispiel wieder einmal genau 7 Tage. Was für eine Überraschung.
Peter Lustig sitzt in dieser Sendung aber nicht nur rum, sondern taucht auch in den Einspielfilmen auf. Und in denen geht's nicht unbedingt darum, den Kindern super wichtige Dinge beizubringen. Die Wolpertinger Wochenschau ist eine richtige Anarcho-Kindersendung. In einem Sketch interviewt Peter Lustig einen Mann mitten in einem Schimpansenkäfig. Während sie sprechen, krabbeln die Affen immer wieder auf die beiden drauf.
Herr Schneider, Sie sind der erste Mann, der eine Schimpansin geheiratet hat. Darf ich mal fragen, wer denn die liebe Gattin ist?
Daisy da drüben. Sehen Sie, wenn man einen Affen heiratet, kriegt man die ganze Familie mit. Das ist nun mal so.
Ja.
Bringen Sie mal vor.
Aber Moment, einen Moment mal, da ist, glaube ich, gerade Ihre Enkelin oder was immer es ist. Moment.
Banane?
Ja, danke.
Nicht alle beim Bayerischen Rundfunk finden das super. Die Kinder aber schon. Kalle und Peter dürfen 6 Folgen produzieren. Gedreht wird in München. Für Kalle, der ja in München wohnt, ist es cool. Für Peter weniger. Der wohnt ja eigentlich in Berlin, in dem Häuschen, in dem sie Peter und Atze gedreht haben. Aber Peter und Kalle wären ja keine Kumpels, wenn sie keine Lösung dafür hätten. Also zieht Peter in Kalles Münchner Wohnung ein.
War das eine Männer-WG dann quasi? Oder hatten Sie damals auch
jemanden? Ganz und gar nicht, nein. Das war ein großes, offenes Künstlerhaus mit viel Publikumsverkehr. Also ich sage immer, ich bin unter anderem, also war nicht der einzige Grund, aber unter anderem aus München weggegangen, als ich merkte, dass ungefähr halb Schwabing einen Schlüssel für meine Wohnung hatte. Und das ließ ich nicht mehr reparieren.
Ich habe euch ja schon erzählt, dass München in den 70ern die Partyhochburg in ganz Deutschland ist. Und der Stadtteil Schwabing sowas wie das Epizentrum. Wenn man Kalle Freinick so zuhört, dann klingt das, als sei seine Wohnung damals sowas wie das Epizentrum im Epizentrum. Zu ihm kommen die coolsten Partygäste. Bands, Leute aus der queeren Szene und KünstlerInnen. Ich habe euch ja schon am Anfang dieses Podcasts erzählt, wie sich Elfi und Peter auf einer Party kennenlernen. Diese Party ist Kalles Party. Und Peter Lustig ist da, weil er auf Kalles Couch crasht, weil er in München ist für die Wolpertinger Wochenschau. Und Elfi ist auf dieser Party, weil sie auch Kalle kennt. Also eigentlich kennt sie ihn nur über Umwege und so richtig kennt sie niemanden auf dieser Party. Elfi und Peter sind damals beide liebestechnisch ein bisschen unglücklich. Elfi steckt in einer etwas toxischen On-Off-Beziehung mit einem Künstler. Und Peter, der ist gerade frisch getrennt von seiner ersten Ehefrau, einer Lehrerin aus Berlin. Und auf Kalles Party treffen die beiden jetzt zusammen. 2 Menschen, die lieber am Rand stehen als auf der Tanzfläche.
Also, Elfi war damals auch eine sehr, sehr schüchterne Person. im Gegensatz zu heute. Aber ich denke auch Peter, also der hatte hier so einen Charlottenburger Wilmersdorfer Bekanntenkreis. Das heißt, das waren Leute aus der Branche irgendwie, aber also nicht so total durchgeknallt, nicht so Schwabing-mäßig durchgeknallt. Und der hat sich wahrscheinlich auch nicht so richtig wohlgefühlt da in der Gesellschaft. Ne? Insofern war das wahrscheinlich schon gegenseitig, dass so ein Magnetismus die beiden zusammengeführt hat, könnte ich mir vorstellen.
Von dem Magnetismus hat mir auch schon Elfi erzählt. Die beiden bonden, weil ihnen die Party ein bisschen zu wild ist. Für Elfi ist Peter ein Ruhepol. Und Peter, der mag ihren Wiener Dialekt und allgemein einfach mit ihr abzuhängen. Nicht nur an diesem Abend.
Und er ist auch ein Mensch, der immer jemanden brauchte. Also er musste immer, er konnte nicht mit der Wand, ne? Und er war nicht gerne alleine. Und das ging beiden so.
Peter und Kalle verfolgen damals übrigens einen ziemlich wilden Plan. Sie wollen auch Fernsehen für Erwachsene machen. Abends, 20.15 Uhr, eine Satire-Show. Und das ZDF hat Interesse. Aber
das Einzige, was sie nicht wollten, war Peter Lustig. Und das habe ich ein Stück weit verstanden, weil er natürlich, für Erwachsene doch ein bisschen zu didaktisch war, sage ich mal. Ein Gänsefüßchen.
Mit dem Erwachsenenfernsehen wird es also nichts. Aber beim Kinderfernsehen ist diese didaktische Art genau richtig. Das findet auch eine Fernsehmacherin, die genau wie Peter Lustig bei der Sendung mit der Maus arbeitet. Anne Voss.
Hallo.
Ich bin noch gar nicht fertig mit der Maske. Ich wollte sie schon anmachen. Ach,
genau wie Kalle Freinick hat Anne Voss einen großen Teil dazu beigetragen, dass Peter Lustig zu einer Legende unserer Kindheit geworden ist.
Ich habe bis um 3, 4 gearbeitet.
Anne Voss ist über 70, arbeitet aber immer noch ab und zu als Filmemacherin. Sie empfängt mich in Sportklamotten und Turnschuhen.
Peter ist keine Kunstfigur, die man erfinden kann. Ich habe ihn gefunden.
Mitte der 70er Jahre arbeitet Anne Voss ein paar Jahre für die Sesamstraße und die Sendung mit der Maus. Dann hat sie Lust auf was Neues.
Dann kam das Angebot vom ZDF für ein neues Kinderprogramm. Und das sollte sich mit der Umwelt befassen.
Alle reden damals plötzlich über Umweltschutz. 1972 erscheint die Studie Die Grenzen des Wachstums des Club of Rome. Ein Forschungsbericht, der die ganze Welt wachrüttelt. Auch das Kinderfernsehen. Er beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Kapitalismus auf die Umwelt und sagt ganz klar, wenn die Menschen so weitermachen, dann werden sie ihre Lebensgrundlagen zerstören.
Also es war die Zeit, wo die Fische tot im Rhein schwammen. Ja? Also krasse Dinge konnte man schon sehen. Und ich habe erst gedacht, weil ich an die vielen Probleme und dachte, die es da draußen gibt, das schon für kleine Kinder.
Aber Anne Voss findet das Angebot interessant. Also stürzt sie sich in die Arbeit. Eine Sendung, in der Kinder etwas über die Umwelt lernen. Das ist etwas völlig Neues. Eines ist für Anne Voss klar. Eine Sendung mit so einem ernsten Thema braucht unbedingt das richtige Gesicht. Jemand, dem die Kinder vertrauen.
Ich wollte keine Puppen als Moderatorin. Auch keine Zeichentrickmaus. Ich wollte einfach einen Menschen, der Geschichten erlebt und die gut erzählen kann. Danach habe ich gesucht.
Also besucht Anne Voss eine Konferenz für Kinderfernsehen aus der ganzen Welt, in der Hoffnung, dort inspiriert zu werden. Bei der Konferenz sieht Anne Voss auch Bilder aus dem britischen Fernsehen. Und da fällt ihr ein junger Moderator auf, den ihr bestimmt auch kennt.
If rainfall is more predictable and certain,
zumindest seine Stimme. Aus unzähligen Naturdokus auf Netflix.
The Serengeti Plains in East Africa support over 1 million wildebeest.
David Attenborough, ja, der war damals noch recht jung, der marschierte durch Wiesen und erzählte über dies und das Blümchen und diesen Grashalm. Und das fand ich so spannend.
Der Moderator, den sie sucht, soll so sein wie der junge David Attenborough. Also die deutsche Version davon. Eines Tages sitzt sie im WDR und nimmt Lach- und Sachgeschichten ab für die Sendung mit der Maus. Und plötzlich sieht sie jemanden. Da, auf ihrem Bildschirm. Da ist der Mann, den sie so lange gesucht hat.
Da war dieser Peter Lustig mit Bowlerhut und Atze, dem sprechenden Vogel. Und Peter tüftelte da vor sich hin und wollte was rausfinden und sprach mit diesem Vogel. Und ich fand das toll. Und in der Zeit, wo ich den Menschen suchte, der da Geschichten erzählen kann, was erleben kann, der er selbst ist, ja, das war Peter Lustig.
Also fährt Anne Voss zu Peter Lustig. Er und Elfi pendeln zu der Zeit immer noch zwischen München und Berlin. Peter wohnt dort in dem Haus, in dem sie Peter und Atze gedreht haben. Und in dem viele kuriose Gegenstände rumstehen.
Und ich kam zu Peter in dieses Haus und der machte Tee und setzte sich auf einen Zahnarztstuhl. Die Ablage, wo sonst das Gerät der Zahnarzt liegt, da stellt er seinen Teepot drauf.
Als er da so in seinem Zahnarztstuhl sitzt, da merkt sie direkt, Peter Lustig ist goldrichtig für den Job. Er spielt den Typen im Fernsehen nicht. Er ist wirklich so. Ein bescheidener, liebenswerter Tüftler mit trockenem Humor, der genau weiß, was er kann und was er nicht kann. Sagt er auch immer wieder selbst.
Also ich bin ja kein Schauspieler. Ich kann nur eine Rolle und das ist der Lustig, nicht?
Anne Voss will Peter Lustig unbedingt. Aber nicht jeder ist von ihm so begeistert. Vor allem nicht der Chef der Produktionsfirma, die die Umweltsendung produzieren soll.
Und der mischte sich hart ein und lehnte Peter ab. Das ginge gar nicht, der wäre viel zu alt. Das ging hin, wenn er ein Toupet tragen würde, dann könnte man ja noch mal überlegen. Und ich glaube, das hat Peter schon wahnsinnig geschockt.
Peter Lustig soll ein Toupet tragen. Das ist nicht nur für Peter ein Schock, sondern auch für Anne Voss. Monatelang hat sie akribisch überlegt, welchen Typ Moderator sie für ihre neue Sendung sucht. Dass Peter früh die Haare ausgefallen sind, das findet sie sogar ganz cool.
Und außerdem hatte ich natürlich auch mal einen Großvater im Kopf. Ja? Was ein Großvater bedeutet auf der Reise durch die Kindheit. Ja? Und deshalb war das... Ich hatte überhaupt keinen Gedanken an Alter, Peter Gott, zu alt sein. Aber das haben wir hingekriegt. Also der Produzent hatte nicht die Entscheidungsmacht darüber. Der hat es uns später ziemlich schwer gemacht. Aber das lief erst mal ganz gut an, würde ich sagen.
Mit dem Großvater-Argument überzeugt Anne Voss schließlich auch den Chef der Produktionsfirma. Peter muss kein Toupet tragen und darf trotzdem moderieren. Also geht es los mit, wie heißt Peter Lustigs neue Umweltsendung im ZDF denn jetzt überhaupt?
Pusteblume.
Ha, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet. In Pusteblume präsentiert Peter Lustig jede Woche ein neues Thema. Vom Mülleimer bis zum Tannenzapfen. Nicht aus einem Bauwagen, sondern aus einem kleinen Haus mit Garten in Oberhaching. Das ist ein Vorort von München. Und zufälligerweise wohne ich gleich daneben, in Unterhaching. Die Drehbücher für Pusteblume schreiben Peter und Anne Voss. Insgesamt 24.
Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Wir haben das zusammengebaut. Zusammen ausbauen. So. Es gab gar keine Auseinandersetzung.
Zwischen Anne Voss und Peter Lustig gibt es keine Auseinandersetzungen. Um sie herum aber schon. Der Chef der Produktionsfirma, also der, der Peter ein Toupet aufsetzen wollte, der mischt sich jetzt auch immer mehr in die Sendung ein. Er soll kurz vor der Ausstrahlung auf einmal ganze Filme ausgetauscht haben, die ihm nicht gepasst haben. Und auch sonst komische Einfälle gehabt haben, was Peter alles machen soll. Für das ZDF ist das alles eine Nummer zu viel, sagt Anne Voss. Der Sender hat bald keine Lust mehr auf die Aktionen des Chefs der Produktionsfirma und trifft eine Entscheidung.
Das war das Ende.
Das Ende von Pusteblume.
Das Ende auch von Pusteblume, denn es gab gerichtliche Auseinandersetzungen dann mit dem ZDF und es wurde auch befürchtet, dass er den Titel, der mein Titel war, Pusteblume, dass er den reklamieren würde für sich. Ne? Und meine Nachfolgerin, die sagte dann ganz forsch, ach, dann nennen wir das Löwenzahn. Der beißt auch zu und ist so ein bisschen, ist nicht so sanft wie die Pusteblume und so weiter. Und so erblühte eben aus dem Samen der Pusteblume ein hartnäckiger Löwenzahn, ja, der heute noch im Programm ist, ne, weiterblüht.
Aha, der Streit mit dem Produktionschef ist also schuld, dass die Pusteblume ihren Titel ändern muss und die Sendung unter dem Namen bekannt wird, den wir alle kennen.
Löwenzahn.
Heute muss ich umziehen.
Ich habe mir nochmal die erste Folge von Löwenzahn von 1981 angeschaut.
So, haben wir alles? Tassen, Teller, Kuchen, Blumen.
Und dabei habe ich überhaupt erst gemerkt, dass die sich direkt auf diese ganze Pusteblume-Geschichte bezieht. In der Folge geht es nämlich darum, dass Peter aus seinem Pusteblumenhaus ausziehen muss. Und dieses Pusteblumenhaus, das bekommt in Löwenzahn sogar ein Abschiedslied.
Und hier über diese Stufen ging ich so oft rein und raus. Die sind schon ganz krumm getreten. Tschüss, mein kleines altes Haus.
Dieser Abschied, der ist wie eigentlich alles bei Peter Lustig. Er ist echt, nicht gespielt. Tschüss, mein Mit dem neuen Titel Löwenzahn ändert sich nämlich auch der Drehort.
Tschüss.
Peter Lustig verlässt München also wirklich und dreht ab jetzt in Berlin weiter. Und der Peter Lustig aus Löwenzahn, der braucht auch ein neues Zuhause.
Was hast du denn?
Guck mal da drüben.
Und was ist da?
Eine Baufirma.
Ja, und ein paar olle Bauwagen drauf.
Olle Bauwagen, sagst du? Da steht mein Heim. Ein Haus auf Rädern. Aber das ist es doch. Sowas muss ich haben.
Peter Lustig zieht in seinen ikonischen blauen Bauwagen. Die Folge endet damit, wie er sein Vorzelt aufschlägt, sich in einen Liegestuhl fallen lässt und seinem schwarzen Labrador Willi dabei zusieht, wie er sich im Gras wälzt.
Ja, schön ruhig ist es hier. Und dem Willi gefällt's auch. Und ihr? Ihr sitzt ja immer noch vorm Fernseher, in der Stube. Ihr solltet lieber rausgehen. Heute kommt sowieso nichts mehr. Ich mache jetzt erstmal ein Nickerchen.
Bitte aber noch nicht abschalten. Einen Funfact zu dieser ganzen Pusteblume-Löwenzahn-Geschichte habe ich nämlich noch. Peter Lustigs Bauwagen steht in der Serie ja in Bärstadt. Viele denken, das ist ein ausgedachter Ort. Ist er aber gar nicht. Ganz im Gegenteil. Bärstadt gibt's wirklich. Und dass Peter Lustig genau dort lebt, das ist kein Zufall.
Ich wohnte in Bärstadt, einem Ort in Hessen, im Taunus. Und so ein bisschen für uns, um daran zu erinnern, dass ich damit mal angefangen hatte, mit dem ganzen Quatsch. Also mit der Pusteblume, mit Peter und so, war dann die Idee, ach komm, wenn uns jemand fragt, wo der Bauwagen steht, dann sagen wir Bärstadt. Ein kleiner Gruß an mich als Urheberin von Pusteblume, Entdeckerin dafür von Peter.
Löwenzahn ist sofort ein Mega-Erfolg. Die Sendung trifft einfach den Zeitgeist mit ihren Öko-Themen. Es geht um die Natur, um Insekten und Vögel, aber auch um Wasserversorgung und den menschlichen Körper. In einer Folge rettet Peter Lustig eine alte Linde davor, vom Gartenbauamt abgeholzt zu werden. Könnte irgendwie auch so eine frühe Benjamin-Blümchen-Folge sein. Schon die erste Staffel Löwenzahn bekommt den wichtigsten deutschen Fernsehpreis überhaupt, den Grimme-Preis. Und fast jedes Kind in Deutschland kennt jetzt Peter Lustig. Eigentlich könnte alles super sein, bei Peter und auch bei Elfi. Sie sind beide erfolgreich und das auch noch mit Themen, die ihnen wirklich am Herzen liegen. Umweltschutz, Menschlichkeit und ein gesundes Misstrauen gegen Autoritäten. Sie lieben auch beide ihre Arbeit und sich gegenseitig. Elfi hat das im Gespräch mit mir immer wieder betont. Aber irgendwas fehlt. Irgendwas stimmt nicht. Bei beiden.
Ja, ich war wirklich fast 10 Jahre lang auch in Therapie. Wegen Angstzuständen, wegen Panikattacken. Ich hatte ein halbes Jahr, da konnte ich das Haus nicht verlassen.
Elfi versucht es mit Psychoanalyse. Jede Woche arbeitet sie mit einem Psychiater an ihren Problemen.
Nach einem halben Jahr bin ich dann aufgestanden und dachte, was mache ich hier eigentlich? Das ist ein totaler Depp, der mir da gegenüber sitzt. Also das war, als ob man einen Schalter umgelegt hätte und plötzlich wusste ich, ich brauche das nicht mehr.
Elfi probiert verschiedene Therapien. Und mit der Zeit gehen die Ängste auch ein Stück weit zurück. Aber sie merkt, die Angst ist nicht ihr einziges Problem. Sie hat dieses Verlangen nach etwas, das ihr Halt gibt und ihr langfristig weiterhilft. Und dann stößt sie auf dieses Buch. Dieses orangene Buch.
Das machte in Berlin die Runde. Dieses orange Buch, jeder hatte das. Das war einfach ein Buch, das wirklich Sehnsucht erweckte in ganz vielen Leuten, auch aus meinem Bekanntenkreis.
Sehnsucht nach Spiritualität. Denn in dem orangenen Buch, das Elfi liest, ganz entspannt im Hier und Jetzt, da geht es um eine spirituelle Bewegung eines indischen Philosophen mit Vollbart und Turban. Bhagwan. Viele nennen den Philosophen einen Guru und seine Bewegung eine Sekte. Ein Kult, dem sich in den 70ern und 80ern tausende Menschen anschließen werden. Und der Schlagzeilen auf der ganzen Welt machen wird. Nicht nur positive. Aber das weiß Elfi damals noch nicht. Sie ist fasziniert von dem orangenen Buch, das zu der Zeit zu einem richtigen Kultbuch wird. Darin geht es um Meditation und bestimmte Therapieformen, die bei Bhagwan praktiziert werden. Dinge, die ihr und Peter helfen könnten.
Sowohl für Peter als auch für mich war das etwas, wo wir uns hingezogen fühlten. Ja, gerade zu diesen Therapieformen und schon auch zu der Idee, dass das halt war auch Fernweh, nach Indien zu fahren, zu fliegen. Es war alles spannend.
Schon bald bieten auch deutsche Bhagwan-Fans dieselben Kurse wie in Indien an. Die sind extrem nachgefragt. Aber eine Freundin von Elfi und Peter bekommt einen Platz. Während also Elfi und Peter gerade dabei sind, Millionen Kinder mit Benjamin Blümchen und Löwenzahn zu begeistern, macht die Freundin der beiden 3 Wochen lang eine Bhagwan-Therapie.
Die kam zurück völlig verändert und völlig befreit, fühlte sich das an, ja, von Ängsten, von Einsichten. Und da merkt man, mit ihr ist was passiert und was Positives passiert. Und das war eigentlich so dann der Auslöser, zu sagen, das würden wir uns doch gerne mal anschauen, ja, nicht nur lesen.
Ein sinnhaftes Leben. Innerlich frei sein. Keine Angst mehr haben. Das ist das Versprechen der Bhagwan-Bewegung. Eigentlich genau das Richtige für Elfi und Peter. Oder? Das war die 2. Folge von Stars unserer Kindheit. Peter Lustig und Elfi Donnelly. Ein Podcast von Julius Pretzel, Emily Glaser, Sabrina Höbel, Nico Kappel, Simon Wörz und mir, Dennis Müller. Dramaturgie: Klaus Uhrig. Sprachaufnahmen: Christoph Brandner. Regie: Klaus Uhrig und Fabian Zweck mit Originalmusik von André der Hörmeier. Redaktion Mareike Mage und Clara Neubert. Danke an Veronika Grenzebach, Selina Oberpriller und Julia Rupprich. Stars unserer Kindheit ist eine Produktion von Plotprodukt für SWR Kultur und RBB 2025. Ich habe noch einen Tipp für euch, und zwar einen YouTube-Account. Pop Secret Stories heißt der, und da geht's ab jetzt jede Woche um spannende Momente aus der Popkultur. Und in einer der neuesten Folgen geht's genau um den Mann, um den es hier auch gerade ging. Um Peter Lustig. Ich habe euch ja von dem Video erzählt, mit dem Peter vor der Kamera gelandet ist. Als Kalle ihn mit Sahnetorte und Eiern abgeworfen hat und Peter gesagt haben soll, Fernsehen ist scheiße. Ich konnte euch ja das Video leider nicht vorspielen, weil es keinen Ton hat. Bei Pop Secret Stories könnt ihr es aber sehen. Also den ersten Auftritt von Peter Lustig ever. Und auch sonst geht es um ziemlich coole Themen, wie zum Beispiel um den Eurovision Song Contest und auch um Shirin David. Wenn ihr also auf der nächsten Party Gesprächsstoff braucht, dann schaut unbedingt bei Pop Secret Stories auf YouTube vorbei. Der Link ist in den Shownotes.